Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast des Sri Aurobindo Centers Berlin zu Sri Aurobindos philosophischem Hauptwerk Life Divine, das göttliche Leben. Heute zum Thema Das integrale Wissen und das Ziel des Lebens, vier Theorien der Existenz, Teil 1. Wir hatten uns in unserem letzten Podcast vergegenwärtigt, was integrales Wissen ist. Wir hatten gesehen, aus welchen Elementen dieses allumfassende Wissen besteht und welche Wahrheiten und Wirklichkeiten dieses Wissen, um wirklich integral zu sein, umfassen muss. Heute und in unserem nächsten Podcast werden wir diese Wahrheiten und Wirklichkeiten, die verschiedenen Facetten dieses Wissens, etwas näher beleuchten, um dann auch für uns persönlich klar und eindeutig zu sehen, worauf wir uns, wenn wir ein göttliches Leben hier auf Erden tatsächlich wollen, ausrichten müssen, was wir ins Zentrum unseres individuellen Daseins stellen müssen, was das Ziel unseres Lebens sein muss. Wir hatten gesagt, dass eine, die erste, die ursprüngliche Wirklichkeit, das Absolute ist, Parabrahman, das, aus dem alles entsteht, das alles trägt und stützt. Diese absolute Wirklichkeit ist für unser Mental nicht erfassbar, nicht beschreibbar. Sie ist selbstexistent, offenbart sich gegenüber sich selbst, ist jedoch jenseits jeglicher Begriffe oder Beschreibungen, ist mehr als die Summe von allem, was ist, und, wenn man es so ausdrücken möchte, weniger als die Summe von allem, was nicht ist. Und doch gibt es ein spirituelles Bewusstsein, ein spirituelles Wissen jenseits des Mentals, das diese Wirklichkeit durch Identität mit ihr erfassen kann, in ihren grundlegenden Aspekten, wie auch in ihren manifestierten Mächten und Formen. In dieser Schau oder Wahrnehmung ist alles, was ist, Ausdruck dieser Wirklichkeit und damit selbst eine Wirklichkeit. Alles ist eine Art Herausbringen von etwas, das im Absoluten auf ewig enthalten, in ihm eingeboren ist. Selbst das, was dieses Wahre, dieses dem Absoluten Inhärente verkleidet und verzerrt, wie Falschheit und das Böse, sind als Wahrheit und Wirklichkeit des Unbewusstseins, vorübergehend in der Zeit, wirklich. Doch sie sind nicht wirklich wirklich, sind nicht wesenhaft, nicht absolut. Sie sind eine temporäre Erscheinung der Manifestation und dienen in einer gewissen Weise ihrer Entwicklung und Entfaltung. Die Schöpfung, das Universum, ist also wirklich und deshalb wirklich, weil es die Selbstmanifestation des Absoluten ist. Und alles, was in diesem Universum ist, all die unzähligen Formen, Mächte und Kräfte sind deshalb wirklich, weil das Universale als Ganzes wirklich ist, weil sie Ausdrucksformen dieses ganzen Universalen sind. Die Manifestation des Absoluten nimmt zwei, man könnte sagen, Formen an: Sein und Werden. Being and Becoming. Das Sein ist die grundlegende, fundamentale Wirklichkeit, das Werden eine aktive, wirkende Wirklichkeit, eine dynamische Macht, eine schöpferische Energie, quasi ein Ausarbeiten des Seins, eine immerwährende, sich stets verändernde Form, ein Prozess, eine Art Ergebnis, ein aus sich selbst Herausbringen der unbewegten, formlosen Essenz. Und es ist wichtig, uns genau dies an dieser Stelle noch einmal klar und eindeutig bewusst zu machen. Werden existiert nur, weil es eine Ausdrucksform des Seins ist, weil es aus Sein besteht und das Sein in ihm allgegenwärtig ist, in jedem noch so kleinen Teilchen und in der Grenzenlosigkeit des Universums als Ganzes. Und deshalb beruhen alle Theorien, Sichtweisen und Erfahrungswirklichkeiten, die das Werden für absolut halten, die annehmen, das Werden genüge sich sozusagen selbst, auf unvollständigem und daher nicht integralem Wissen. Anders gesagt, das Werden kann sich nur dann wirklich wissen, wenn es sich selbst als Sein weiß. Und die Seele im Werden erlangt, wie es schon die alten Schriften und Traditionen bezeugen, dann tatsächliches Selbstwissen und Unsterblichkeit, wenn sie das Höchste und Absolute weiß und damit die Natur des Grenzenlosen und Ewigen annimmt. Genau dies ist deshalb das höchste und eigentliche Ziel unseres Lebens, unseres Daseins, eben weil es die Wahrheit unseres Seins, unseres Wesens ist und somit unserem Werden quasi als Ziel oder Ergebnis von Anbeginn an eingeboren ist. Und so wird diese Wahrheit unseres Seins in der Seele, im in der Schöpfung inhärenten Göttlichen, zu einer notwendigen, sozusagen zwingenden Manifestation. In der Materie nehmen wir diesen Zwang, dieses Sehnen, als verborgene Energie wahr, die diese Materie trägt und bewegt. Im Leben als Trieb, Verlangen, Begehren, als Tasten und Suchen und im Mental als Wille, als Ziel, als Bemühung, als Sinn und Zweck. Das, was von Anbeginn an im Geheimen verborgen war, zu manifestieren, hervorzubringen, ist der gesamte Sinn und Prozess der Evolution, ist die Entfaltung des materiellen Universums, die Entfaltung des Lebens auf der Erde, die Geschichte der Menschheit. Es ist das, was alles, wirklich alles, was wir Werden nennen, erklärt. Und hier findet auch die Erfahrungswirklichkeit, dass die Welt, die Schöpfung, alle individuellen Formen Illusionen sind, ihren wahren und richtigen Platz. Denn wir können diese Wahrnehmung als eine Wahrheit oder Wirklichkeit annehmen, in der die Seele durch unser Mental, in unserem mentalen Wesen all dies schaut, wenn sie sich vom Werden löst, um in das Absolute einzutreten. Genau hier, an diesem Punkt, wird die Wahrnehmung von Illusion zu einer vorübergehenden Wirklichkeit. Eben weil die Seele in uns Menschen in diesem Prozess durch das Mental schaut. Die Seele selbst, und daran sollten wir uns dann erinnern, weiß sich selbst als beides. Sie weiß sich als Sein, als das Grenzenlose in seiner Essenz, und sie weiß sich ebenso im Werden, als Grenzenloses, das sich im Begrenzten selbst ausdrückt, als zeitloses Ewiges, das sich selbst und sein Wirken betrachtet, das sich selbst sowohl als Basis, als Fundament von allem sieht, was ist, wie auch in der Bewegung ewiger Zeit. Dieses Wissen, diese Verwirklichung ist der Apex, der Gipfel oder höchste Punkt des Werdens, von Becoming, die Erfüllung des Seins, die Erfüllung von Being in seiner dynamischen Wirklichkeit. Diese Erkenntnis oder Erfahrung ist die erste Wahrheit dessen, was wir als integrales Wissen bezeichnen. Sie allein gibt der Schöpfung, dem Universum, einen spirituellen Sinn und der Seele eine Rechtfertigung für ihr Dasein, ihr Eintreten in die Manifestation. Sie allein gibt der kosmischen wie auch der individuellen Existenz eine wirkliche, wahrhaftige Bedeutung. Die nächste Wahrheit oder Wirklichkeit integralen Wissens ist die, dass das Absolute in unserer spirituellen Wahrnehmung Satchitananda ist. Eine göttliche Existenz, ein göttliches Bewusstsein, eine göttliche Seinsseligkeit, die eine selbstexistente, suprakosmische Wirklichkeit ist, die aber ebenso alle Schöpfung, alles, was ist, durchdringt und trägt. Denn die grundlegende Wahrheit des Seins ist zwangsläufig auch die grundlegende Wahrheit des Werdens. Alles ist eine Manifestation von dem, von That, Tat, Ekam, Sat. Und es, That, wohnt in allem, selbst in dem, was uns das Gegenteil davon zu sein scheint. Sich selbst darin oder daraus zu offenbaren, ist der Grund dafür, dass es Evolution gibt. Unbewusstsein, aus dem sich das verborgene Bewusstsein entfaltet, Nichtsein, das in sich selbst die okkulte, spirituelle Existenz offenbart, empfindungslose Materie, die aus sich selbst heraus die unterschiedlichsten Formen von Daseinsfreude hervorbringt, bis sie schließlich über die Dualität von Freude und Leid hinauswächst und die wesenhafte Seinsseligkeit, das spirituelle Ananda, erfährt. Das Sein ist eins, doch dieses Einssein ist grenzenlos, und es enthält in sich selbst eine grenzenlose Vielheit oder Vielfalt seiner selbst. Oder anders gesagt, das eine ist das Alle. Es ist nicht nur eine wesenhafte Existenz, ein Substratum, sondern eine Allexistenz. Die grenzenlose Vielheit des Einen und die ewige Einheit des Vielen sind zwei Wirklichkeiten einer Wirklichkeit. Und weil dies so ist, weil dies die eigentliche Wahrheit und Wirklichkeit der Dinge ist, zeigt sich uns die Manifestation dieses Seins in drei, so könnte man sagen, Zuständen. In einer suprakosmischen Existenz, in einem kosmischen Geist, einem kosmischen Spirit und dem individuellen Selbst in den Vielen. Der letzte Aspekt, die Vielheit oder die Wahrnehmung von Vielheit, führt zu einer, oder besser erlaubt eine, Trennung des Bewusstseins in verschiedene Phänomene oder Gestaltungen. Eine praktische, also konkrete Unwissenheit, in der sich das Viele, in der sich all die vielen Individuen selbst vergessen, in der sie die Wahrnehmung des ewigen, selbstexistenten Einsseins verlieren und ebenso die Einheit mit dem kosmischen, universalen Selbst, in dem und durch das sie leben, sich bewegen, überhaupt sind. Und doch ist es genau diese verborgene Einheit und die Kraft dieser verborgenen Einheit, die die Seele im Werden durch den Druck der evolutionären Natur dazu zwingt, aus diesem Zustand der Unwissenheit herauszutreten, um das tatsächliche, wahrhaftige Wissen wiederzuerlangen, das Wissen um das eine göttliche Sein, das Wissen ihrer Einheit mit diesem Sein, und das Wissen um die spirituelle Einheit mit allem anderen Sein, mit allen individuellen Daseinsformen, wie auch mit dem Universum als Ganzes. Und sie, die Seele, muss sich nicht nur ihrer selbst im Universum bewusst werden, sondern auch des Universums in ihr. Und sie muss das kosmische Sein als ihr größeres Selbst erfahren. Das Individuum muss sich also universalisieren. Und es muss darüber hinaus seiner suprakosmischen Transzendenz gewahr werden. Und so müssen sich alle drei Aspekte der einen Wirklichkeit, die Wahrheit des Individuums, des Kosmos und der Transzendenz, in der Wahrheit der Seele und auch in der kosmischen Manifestation abbilden und damit den Verlauf und die Wirkweise dessen bestimmen, was wir Evolution nennen. Wir müssen also in allem, was wir betrachten, alle drei Aspekte der Existenz, des Daseins einbeziehen. Das Individuelle, das Kosmische oder Universale und das, was wir Transzendenz nennen. Die pantheistische Schau und Sichtweise, dass das Göttliche, der Schöpfergott und das Universum eins sind, identisch sind, ist durchaus eine Wahrheit. Einfach deshalb, weil alles Brahman ist. Doch wenn diese die suprakosmische, die transzendente Wirklichkeit, sozusagen den Heiligen Geist, ausklammert, dann ist dies eben nur ein Teil der Wahrheit, nicht die ganze, integrale. Und wenn wir nur das Universum, das Universale sehen und das Individuum nur als eine Art Nebenprodukt, als vorübergehende Zusammensetzung verschiedener universaler Energien, dann ist auch diese Wahrheit und Wirklichkeit unvollständig. Denn sie trifft nur auf unsere gewöhnliche individuelle Natur, auf unseren individuellen Charakter zu, auf unsere mentalen, vitalen und physischen Wirkweisen und Ebenen. Sie vergisst oder schmälert die Bedeutung unserer Seelenpersonalität und die Tatsache, dass eben diese äußere Natur ein bewusster und konkreter Ausdruck dieser Seelenpersonalität ist. Und diese Seele ist nicht etwa ein Funke oder Abgesandter des kosmischen Geistes, des Cosmic Spirit, der aus dem Universalen heraustritt und wieder in es eingeht, in ihm aufgelöst wird, sondern sie besitzt eine ursprüngliche, unsterbliche Wirklichkeit in der Transzendenz. Gewiss, das kosmische Sein drückt sich im individuellen Sein aus. Doch es ist ebenso wahr, dass sich die transzendente Wirklichkeit durch beides ausdrückt. Durch die kosmische wie auch die individuelle Existenz. Und wenn wir, wie viele dies tun, nur das Individuum betonen, wenn wir etwa sagen, dass das Universum nur im Bewusstsein des Individuums existiert, Form annimmt, dann ist auch dies nicht die ganze Wahrheit. Die durchaus hohe und weite spirituelle Erfahrung, dass sich das Individuum universalisiert, dass es zum Universum wird, und das gesamte Universum in seinem Bewusstsein umarmt, bedeutet nicht, dass das Individuelle, auch das universalisierte individuelle Sein, die alleinige, grundlegende Wahrheit der Existenz ist. Denn dieses individuelle Sein, wie auch der Kosmos als Ganzes, gründen ihre Existenz auf das transzendente göttliche Sein, sind von diesem transzendenten Sein abhängig. Dieses göttliche Sein, das transzendente göttliche Sein, ist Satchitananda, sein Bewusstsein, Seligkeit. Und dieses Satchitananda ist, was wir oft vergessen, gleichermaßen apersonal oder unpersönlich, wie auch persönlich. Es ist der Ursprung, die Basis aller Wahrheiten, Kräfte, Mächte, von allem, was ist, was existiert. Doch es ist ebenso das eine transzendente, bewusste Sein, und es ist die Allperson, aus der alle bewussten Wesen sozusagen hervortreten. Sie alle sind Selbste, Personalitäten dieser einen höchsten Person. Sie, diese Allperson, ist ihr höchstes Selbst und gleichermaßen die universale Gegenwart, die in ihnen wohnt. Und deshalb, wir kommen immer wieder auf diesen Punkt zurück, ist es für jede Seele im Universum eine quasi zwingende Notwendigkeit und damit auch die Notwendigkeit dessen, was wir Evolution nennen, genau diese Wahrheit, diese tatsächliche Wirklichkeit zu offenbaren, diese Wahrheit zu wissen und in sie hineinzuwachsen, mit dem göttlichen Sein eins zu werden und ihre Natur in die Natur der göttlichen Existenz zu erheben, ihr Bewusstsein in das göttliche Bewusstsein, ihre Wonne in die göttliche Seinsseligkeit. Und es ist ihre ebenso notwendige Bestimmung, all dies zu werden, es in ihrem Werden zu empfangen und zu verkörpern, dieses Werden zu einem Ausdruck der höchsten Wahrheit zu machen. Sie, die Seele, wird in ihrem Inneren vom göttlichen Selbst und vom Meister ihrer Existenz in Besitz genommen. Und in dem, was sie ausdrückt, was sie wird, ganz und gar von ihm übernommen und geleitet, wird durch seine göttliche Kraft und Energie bewegt. Sie lebt und wirkt in vollständiger Selbsthingabe, in vollständiger Überantwortung. Und wenn wir die Wahrheit, die höchste Wirklichkeit, in genau diesem Prisma betrachten, dann drücken die, man könnte sagen, dualistischen und theistischen Traditionen und Religionen, wie etwa das Christentum, durchaus eine sehr wesentliche Wahrheit der integralen Existenz aus. Denn sie bestätigen, was etwa der Buddhismus oder der spätere Vedanta nicht tut, die ewige und tatsächliche Existenz von Gott und Seele. Und ebenso die ewige, tatsächliche Existenz und das kosmische Wirken göttlicher Kraft und Energie. Doch all dies bleibt nur eine Teilwahrheit, wenn sie, und genau das tun diese Traditionen, die grundlegende Einheit von Gott und Seele verleugnen oder die Fähigkeit, diese Einheit zu erlangen, wirklich eins mit Gott sein zu können. Oder sie ignorieren, was sehr bedeutend ist, die höchste spirituelle Erfahrung eines tatsächlichen Eingehens der Seele in die göttliche Einheit, durch Liebe, durch Vereinigung im Bewusstsein, durch die Verschmelzung von Existenz in Existenz. Betrachten wir nun diese Notwendigkeit, das, was wir eben Evolution genannt haben, ein wenig näher. Tatsächlich nimmt die Manifestation des Seins in unserem Universum zunächst die Form ihres Gegenteils an, die Form einer Involution, einer Einfaltung des höchsten Seins oder Bewusstseins. Materie ist der sozusagen niederste Zustand, der Geist, Spirit, der höchste. Diese Involution, dieser Abstieg oder die Verdichtung des Geistes, des höchsten Bewusstseins in die Materie, umfasst 7 Stufen oder Daseinsformen und Wirkweisen, die in allen mystischen Traditionen, so auch in den Veden, in symbolhaft verschlüsselter Form erfahren und benannt sind. Die ersten 3 sind die ursprünglichen Prinzipien oder Ausdrucksformen des Höchsten, universale Bewusstseinszustände, in die wir aufsteigen können, in die wir uns erheben können. Und wenn wir dies tun, dann werden wir uns der höchsten, grundlegenden Ebenen der Manifestation oder Selbstformulierung der spirituellen Wirklichkeit bewusst, die wir als göttliche Existenz oder göttliches Sein, göttliches Bewusstsein und göttliche Seinsseligkeit erfahren, als Satchitananda. Oder genauer, als die Einheit göttlicher Existenz, die Macht göttlichen Bewusstseins und als Wonne der göttlichen Seinsseligkeit. Dies sind die Welten, die der höchste Savitri eine nach der anderen anbietet und die sie eine nach der anderen für sich selbst zurückweist und für die Welt und die Menschen einfordert. Das vierte Prinzip, die vierte Daseins- oder Ausdrucksform, ist das, was wir supramentales Wahrheitsbewusstsein nennen. Es ist eng mit den drei ursprünglichen Formulierungen des Höchsten verbunden und manifestiert Einheit in grenzenloser Vielheit, ist also die wesenhafte oder wesenseigene Macht der Selbstdeterminierung des Grenzenlosen, des konkreten, bestimmten Ausdrucks dieses Grenzenlosen. Diese vierfache Macht der höchsten Existenz, des höchsten Bewusstseins und der höchsten Seinsseligkeit, diese Manifestation, die auf dem ewigen Selbstwissen des Geistes beruht, bezeichnen wir entlang der alten Traditionen als obere Hemisphäre. Die anderen noch verbleibenden drei Mächte und Wirkungsprinzipien, Mental, Leben und Materie, bilden die sogenannte Niedere. Auch diese, die letzten drei, sind, für sich selbst genommen, Mächte der höheren Prinzipien. Doch dort, wo sie in der Manifestation von ihren ursprünglichen spirituellen Quellen getrennt sind, verlieren oder vergessen sie ihre wahre, ungeteilte Existenz und fallen in eine phänomenale, also scheinbare oder äußerliche Zerteiltheit. Dieser Fall, diese Trennung führt, wir haben dies ausführlich betrachtet, zu einem Zustand begrenzten Wissens, der ausschließlich auf sich selbst konzentriert ist, zu einer Unwissenheit also, die alles, was hinter ihr steht und sie trägt, vergisst, eben auch die grundlegende Einheit. In der materiellen Ebene findet dieser Fall, diese Verdichtung, ihren Höhepunkt oder Tiefpunkt im absoluten Unbewusstsein, aus dem das darin eingefaltete Sein und Bewusstsein nach und nach in einem Prozess der Evolution wieder hervortreten, in Erscheinung treten muss. Zunächst geschieht dies zwangsläufig in Form von Materie und einem materiellen Universum. In dieser Materie manifestiert sich Leben, formen sich lebendige, physische Wesen. In Leben erscheint das Mental, erscheinen verkörperte, lebende, denkende Wesen. Und so wird sich in einem Mental, das sich mehr und mehr weitet, das immer machtvoller und stärker in materiellen Formen wirkt und auf sie einwirkt, das Supramental oder das Wahrheitsbewusstsein manifestieren. Und zwar zwingend, unvermeidbar, als unabdingbares Ergebnis dessen, was im Unbewusstsein enthalten ist und sich in der Natur und durch die Natur entfaltet. Das Supramental als viertes Daseins- oder Wirkungsprinzip wird, wenn es hier in Erscheinung tritt, das Selbstwissen und Allwissen des Geistes, des Spirit, manifestieren, in supramentalen, lebenden Wesen. Und es wird ebenso zwingend die dynamische Manifestation und Verkörperung der ursprünglichen drei Prinzipien offenbaren: von göttlicher Existenz, göttlichem Bewusstsein und göttlicher Seinsseligkeit, von Sat-Chit-Ananda. Dies ist der Plan, die Matrix, der Ablauf der irdischen Evolution. Und alles, was geschieht, alles, was in der Vergangenheit geschah, und all das, was wir in der Zukunft sehen werden, folgt diesem Prinzip, diesem Prozess. In jeder einzelnen Phase, in jedem einzelnen Schritt. Wir selbst sind sozusagen mittendrin. Materie, Leben und Mental sind uns vertraut, das Supramental und die drei Aspekte von Satchidananda wissen wir nur andeutungsweise und nehmen sie in ihrem Wirken nur sehr fragmentarisch wahr, da sie mit den niederen, gewöhnlichen Bewegungen der Natur verflochten und vermischt sind und wir sie daher nicht so leicht erkennen und von anderen universalen Wirkweisen unterscheiden können. Doch auch ihre Evolution, ihre Offenbarung ist ein Teil der Bestimmung der Seele im Werden. Und auch sie werden sich im irdischen Dasein verwirklichen und darin wirken. Und so sehen wir, wenn wir die Evolution durch dieses Prisma betrachten, wenn wir sie als Entfaltung von Bewusstsein verstehen, dass alle Philosophien, die Mental, Leben oder Materie als das wesentliche oder ursprüngliche Schöpfungs- und Daseinsprinzip annehmen, nur eine Teilwahrheit abbilden. Alle drei sind Mächte des Geistes, des Spirit. Und wenn wir zu einem wirklichen, spirituellen Wissen gelangen, wenn wir wirkliche, spirituelle Erfahrungen haben, dann nehmen wir dies nicht nur an, sondern wir schauen dies ganz konkret. Wir nehmen tatsächlich wahr, dass die schöpferische Energie in der Materie eine Bewegung der Macht des Geistes ist und der in den meisten spirituellen Traditionen tief verwurzelte Gegensatz von Geist und Materie verschwindet, löst sich auf. Materie ist eine Form des Geistes, eine Wohn- oder Heimstatt des Geistes. Und deshalb kann sich der Geist, Spirit, auch in der Materie selbst verwirklichen. Wenn das Leben erscheint, wenn es aus der Materie hervortritt und diese zum Instrument seiner dynamischen Kräfte und Wirkweisen macht, dann mag es uns durchaus so erscheinen, als ob dieses Leben, diese Lebenskraft, Prana, das in der Materie verborgene ursprüngliche Schöpfungsprinzip ist. Ein Prinzip, eine Kraft, eine Bewegung, die sich in Materie lediglich verschleiert. Auch darin steckt eine Wahrheit. Und ebenso, wie wir auf der Ebene der reinen Materie deren Gesetze und Wirkweisen achten und beachten müssen, so müssen wir auch dieses Leben, diese Lebensenergie oder Lebenskraft als wirklich und als Mittel für unser Dasein und Wirken annehmen, müssen sie als eine dynamische Form akzeptieren, die wir mit der göttlichen Existenz füllen und erfüllen müssen. Doch wir können sie, die Lebensenergie, die Lebenskraft, das Leben, nur deshalb in dieser Weise annehmen, weil sie eine Form, ein Ausdruck der göttlichen Energie ist. Einer Energie, die selbst mehr, die größer als diese Lebensenergie ist. Auch das Lebensprinzip ist, ebenso wenig wie die Materie, nicht die Grundlage und der Ursprung aller Dinge. Ihr schöpferisches Wirken kann nur dann vollkommen und tatsächlich erfüllt werden. Ja, sie kann nicht einmal ihre eigene wahre Bewegung, ihren eigenen wahren Ausdruck finden, wenn sie sich selbst nicht als eine Energie des göttlichen Seins weiß und ihr Wirken so erhöht und verfeinert, dass sie zu einem freien Kanal für das Ausgießen, das Sich-Ergießen der höheren Natur wird. Wenn das Mental in die materielle Schöpfung tritt, dann übernimmt dieses die Führung. Es verwendet Leben und Materie, wie wir es im Menschen sehr schön sehen können, als Ausdrucksmittel für sein eigenes Wachsen, seine eigene Herrschaft. Und es kann uns durchaus so erscheinen, als ob dieses Mental das Maß aller Dinge ist, dass dieser von allem anderen unabhängige Beobachter und Zeuge die tatsächliche, grundlegende Wirklichkeit ist. Doch auch das Mental ist nur eine sekundäre, eine abgeleitete Macht. Es ist ein Resultat dessen, was wir übermental, Overmind nennen. Ein leuchtender Schatten, den das göttliche Supramental in die Schöpfung auf die Erde wirft. Auch es, dieses Mental, muss sich einer höheren Macht öffnen, muss das Licht eines weiteren Wissens zulassen und seine unwissenderen, unvollkommenen, sich regelmäßig widersprechenden Mächte und Werte in die göttlichen, vollkommenen Wirkungsmächte und in die harmonischen Werte des supramentalen Wahrheitsbewusstseins transformieren. All diese drei Mächte der niederen Natur, Materie, Leben, Mental, gründen sich auf dem Unbewusstsein, in Conscience, auf dem, wie es die alten Schriften sagen, schwarzen Drachen, aus dem sie hervorzutreten scheinen und der sie, der das gesamte materielle Universum auf seinen weiten Schwingen, auf seinem Rücken von Nacht und Dunkelheit stützt und trägt. Aus diesem Unbewusstsein entrollt sich alles, was ist. In ihm keimen die ersten Samen von Dasein, von Existenz überhaupt. Es ist deshalb durchaus naheliegend, dieses Unbewusstsein für die eigentliche, ursprüngliche Wirklichkeit und die originäre Schöpferin und Schöpfermacht zu halten. Und dies ist in der Tat richtig. Zumindest was den Beginn der Evolution anbelangt. Doch wir dürfen dabei nicht vergessen, dass das, was in der Evolution hervortritt, ein bewusster Geist und nicht ein unbewusstes Sein ist. Das Unbewusstsein wird in seinem Wirken durch nach und nach immer höhere Seinsmächte durchdrungen, von innen wie von oben. Und ebenfalls nach und nach übernimmt das Bewusstsein die Führung, greift aktiv und immer stärker in die langsamen Zyklen, in das ewige Kreisen des Unbewusstseins, der unbewussten Natur, ein. Die Materie wird plastischer, ihre Grenzen werden immer weiter ausgedehnt und schließlich transzendiert. Und der Körper, das Leben, das Mental werden durch das größere Gesetz des göttlichen Bewusstseins, der göttlichen Energie und des göttlichen Geistes in Besitz genommen und schließlich transformiert. An dieser Stelle können wir nun einen Schritt weitergehen. Und das, was wir bislang lediglich als metaphysische Wahrheit erkannt und sozusagen gedacht haben, konkret umsetzen, wirksam werden lassen. Denn dieses Wissen über die grundlegende Wahrheit und Wirklichkeit des Universums, über die Bedeutung von Existenz, von Dasein überhaupt, sollte unser ganzes Leben bestimmen. Sollte die Grundlage für das Ziel unseres Lebens sein. Unser gesamtes Dasein, alles, was wir tun und wie wir es tun, wirklich alles, sollte mit dieser Wahrheit des Seins in Einklang stehen. Und dies ist die eigentliche Bedeutung des oft zitierten und oft auch missverstandenen Satzes aus der Synthese des Yoga: All life is yoga. Alles Leben ist Yoga. Denn wenn wir dies nicht tun, dann bleibt diese metaphysische Wahrheit ein reines Spiel, ein Spiel unseres Intellektes, ohne jede praktische Bedeutung. Gewiss, der Intellekt muss unabhängig davon nach Wahrheit suchen, um ihrer selbst willen, ohne von irgendeiner Idee von Nutzen oder Nützlichkeit beeinflusst zu werden. Aber wenn wir sie einmal gefunden haben, dann muss sie auch verwirklicht werden. In unserem inneren Wesen, wie auch in unseren äußeren Aktivitäten. Die Wahrheit des Seins muss auch die Wahrheit des Lebens regieren. Die grundlegende Wahrheit der Existenz, die tiefste Bedeutung des Lebens und des Daseins, muss auch die Wahrheit, die Bedeutung unseres eigenen Lebens und Daseins sein. Unser Ziel, unser Ideal. Wir können nun aus dem, was wir bislang als Wahrheit der Existenz verstanden haben, vier Theorien oder vier Kategorien von Theorien bilden, die mit entsprechenden mentalen Haltungen und Idealen verbunden sind. Eine suprakosmische, eine kosmische und irdische, eine überirdische oder übernatürliche und eine integrale, synthetische oder zusammengefasste. Wir haben uns bislang für das Letztere entschieden. Für ein Werden, dessen Ursprung und Ziel das göttliche Sein ist, für eine fortschreitende, progressive Manifestation, für eine spirituelle Evolution, die aus dem Suprakosmischen stammt und von ihm gestützt und getragen wird, in der das Übernatürliche die Voraussetzungen schafft und die Verbindung herstellt, deren Feld das Kosmische und das Irdische ist und die das menschliche Mental und Leben sozusagen als Knotenpunkt und Wendepunkt verwendet, um zu einer höheren und höchsten Vollkommenheit zu gelangen. Wir müssen an dieser Stelle verstehen, um uns die Prozesse, die zu diesem Ziel führen sollen, ganz klar vor Augen zu führen, wo die ersten drei Theorien von dieser integralen Schau abweichen und wie weit die Wahrheiten, für die sie stehen, in die integrale Sicht der Dinge hineinpassen, was wir also davon übernehmen können und was nicht. Beginnen wir mit der suprakosmischen Schau der Dinge und den Theorien, die sich daraus entfalten. In der suprakosmischen Betrachtung oder Wahrnehmung ist die höchste Wirklichkeit allein ganz und gar wirklich. Dies kann, und dies mag durchaus auch eine wichtige Erfahrung sein, zu der Wahrnehmung führen, dass der Kosmos, das Universum, im eigentlichen Sinne unwirklich ist, dass die kosmische Existenz und das individuelle Sein im Grunde eine Art vorübergehende Einbildung sind. In der extremen Form, die einige Religionen und Traditionen verkörpern, hat die menschliche Existenz keine wirkliche Bedeutung, keinen tatsächlichen Sinn. Es ist eine Art Fehler der Seele oder ein Delirium von etwas, das leben will, ein Irrtum oder eine Unwissenheit, die sich wie ein Schatten über die absolute Wirklichkeit legt. Das Suprakosmische allein ist wahr, ist wirklich. Das Absolute, Parabrahman, ist der Ursprung und damit auch das Ziel jeglicher Existenz. Alles andere ist eine Art Interludium, ein Zwischenspiel, ohne dauerhafte Bedeutung. Wenn dies tatsächlich so ist, dann ist die einzig sinnvolle Schlussfolgerung die, aus allem, was Leben oder Dasein ist, sei es irdisch oder kosmisch, sei es hier in der materiellen Welt oder in feinstofflichen, auszutreten. Sobald wir in unserer inneren Entwicklung oder durch eine spirituelle Möglichkeit an einen Punkt gelangen, an dem dies geschehen kann. Natürlich erscheint die Illusion des Daseins, die Illusion der Welt, gegenüber sich selbst real, wirklich zu sein. Es gibt unzählige Ziele, Wege, Bestimmungen, zahllose Gesetzmäßigkeiten und sogenannte Tatsachen, und diese binden uns auch, solange wir dieser Illusion, diesem Irrtum unterliegen. Doch unser Ziel kann nur sein, aus diesem, man könnte fast sagen, Irrenhaus zu entfliehen und in das Licht, die Wahrheit und die tatsächliche Freiheit zu treten. Was unser Leben betrifft, das, was wir tagtäglich tun, so kann dieses nur darin bestehen, alles zu suchen, anzunehmen und anzuwenden, was uns dabei hilft, auf die schnellstmögliche Weise in dieses Selbstwissen, in dieses Erwachen zurückzukehren. Und unser Ideal kann nur darin bestehen, das Individuum und das Universale auszulöschen, sich selbst im Absoluten aufzulösen. Dies ist das Ideal, das Ziel des Buddhismus, Nirvana. Im Vedanta wird es als Selbstfindung beschrieben. Doch diese Selbstfindung, die angeblich zur Selbstauslöschung führen soll, ist tatsächlich nur möglich, wenn es auch beides wirklich gibt. Ein wahres individuelles Sein, das findet, und das Absolute, in dem es sich findet. Beide müssen, auch in diesem Verständnis, wahr und wirklich sein, müssen Wirklichkeiten sein, die miteinander in Beziehung stehen. Selbstfindung kann nicht darin bestehen, dass das Absolute jegliche individuelle und kosmische Existenz zerstört und sich dann in einem unwirklichen, nur vorübergehend existenten Individuum wiederfindet. Wir halten für uns an dieser Stelle fest, und das ist wichtig, dass die Schlussfolgerung, dass das Leben, das Dasein hier in der Welt im Grunde unsinnig ist und wir uns daher davon befreien müssen, auch in der suprakosmischen Theorie von Existenz nicht zwingend ist. Im Vedanta der Upanishaden ist auch das Werden eine Wirklichkeit. Und es gibt dementsprechend auch eine Wahrheit im Werden. Und diese Wahrheit beinhaltet auch ein wahres, sozusagen richtiges Lebensgesetz, gibt den dynamischen Bewegungen, die wir Leben nennen, ein Recht, sich in wahrer und richtiger Weise auszudrücken, in einer gewissen Befriedigung des hedonistischen, also des sinnlichen, genießenden Elementes in uns, in der Freude an der vorübergehenden Existenz, in der Lebensfreude und naturgemäß auch im effektiven Gebrauch der Lebenskraft, der Bewusstseinskraft, die sich in Leben ausdrückt. Doch wenn diese Wahrheit, wenn dieses Gesetz des Lebens sich einmal erfüllt hat, dann muss sich die Seele ihrer endgültigen Selbstverwirklichung zuwenden. Und diese, für die Seele natürliche und wahre Erfüllung, ist eine Befreiung, eine Freisetzung in ihr ursprüngliches Sein, in ihr ewiges Selbst, ihre Wirklichkeit jenseits von Zeit. Es gibt tatsächlich einen Kreislauf des Werdens, der im ewigen Sein beginnt und darin endet. Oder wenn man es aus der Wahrnehmung des Höchsten formuliert, ein vorübergehendes Spiel, ein Spiel von Werden und Leben im Universum. Und in dieser Erfahrungswirklichkeit hat das Leben, das individuelle und universale Dasein, tatsächlich nur eine Bedeutung. Es ist der Wille des Seins zu werden, der Wille des Bewusstseins, der Antrieb oder das Verlangen ihrer Kraft, werden zu werden, und die Wonne zu werden, die Wonne, die im Werden liegt. Aus der Sicht oder der Wahrnehmung des Individuums endet dieses Werden, wenn es sich von ihm zurückzieht oder wenn es sich vollständig in ihm erfüllt hat und schweigt, nicht mehr länger aktiv ist. Doch wenn dies nicht der Fall ist, dann dauert das Werden das Universum weiter an, und wir kehren immer wieder in den Zyklus des Werdens zurück. Denn auch das Werden ist ewig. Der Wille zu werden ist der ewigen Existenz inhärent, eingeboren. Die einzige Schwachstelle dieser suprakosmischen Theorie, Wahrnehmung und Erfahrung ist die, dass es offenbar keine grundlegende Wirklichkeit des Individuums gibt. Keine grundlegende, dauerhafte Bedeutung seines naturhaften und auch spirituellen Wirkens. Doch dem könnte man entgegenhalten, und auch dies ist durchaus eine Erfahrungswirklichkeit, dass dieses Bestehen auf einer dauerhaften, quasi ewigen Bedeutung der Person ein Irrtum unseres unwissenden Oberflächenbewusstseins ist. Das Individuum ist ein vorübergehendes Werden des Seins. Und dies, so könnte man sagen, ist Bedeutung genug. Im Übrigen hört auch die Bedeutung selbst in der einen absoluten Existenz auf zu bestehen. Denn dort kann es so etwas wie Bedeutung oder Wert nicht geben. Werte, Bedeutungen sind Attribute des Universalen, des Universums. Unverzichtbare Attribute. Doch es sind relative und vorübergehende Gebäude, die kommen und gehen. All dies ist in sich selbst vollkommen schlüssig und auch vollständig. Doch etwas bleibt und rührt sich weiter. Denn die Betonung, die das Bewusstsein auf unser individuelles Sein legt, das Bestehen darauf, die ganze Bedeutung, die es der individuellen Vervollkommnung und Erlösung gibt, sind zu groß, als dass man sie einfach nur als Mittel für einen im Grunde unbedeutenden Vorgang sehen kann, als einen am Ende unwesentlichen Bestandteil der großen Zyklen des Werdens des Ewigen im Universum, des Sich-Entfaltens, des Sich-Wieder-Einfaltens. An dieser Stelle werden wir beim nächsten Mal den Faden wieder aufnehmen und uns der kosmisch-irdischen Wahrnehmung von Existenz zuwenden. Und auch hier sehen, was davon Teil unserer integralen Schau ist und welche möglicherweise extremen Schlussfolgerungen wir in unserem Verständnis verwerfen müssen. Vielen Dank fürs Zuhören. Habt weiter einen schönen Tag oder Abend. Wir hören uns wieder beim nächsten Podcast »Das integrale Wissen und das Ziel des Lebens – Vier Theorien der Existenz, Teil 2«. Uns, das Sri Aurobindo Center Berlin, findet ihr unter www.sacb.de, wo auch weitere Texte, Vorträge und andere Beiträge zu Sri Aurobindo und Sri Aurobindos Yoga eingestellt sind.